Berlin Stadtmitte, Charlottenecke, französische Straße. Etwas achtlos hasten Touristen und Passanten an der KfW-Bank vorbei. Dabei würde sich ein Blick lohnen. Heller Sandstein, mächtige Bögen. Und ich gehe durch das riesige verzierte Metalltor, Lichthof, Glastür, Foyer. Und dort treffe ich Lysanne Goldbach, Leiterin des historischen Konzernarchivs.
Hallo.
Wir laufen zügig durch lange, hohe Gänge, passieren Sicherheitsschleusen, Foyers, Flure, Treppenhäuser. Lysanne Goldbach arbeitet seit vielen Jahren in diesem ehrwürdigen Gebäude. Im Jahr 1900 wurde es als Hauptsitz der Berliner Handelsgesellschaft eingeweiht und seitdem ununterbrochen als Bank genutzt.
Wir haben hier am Gendarmenmarkt eine Carré-Bebauung, umsäumt von vier Straßen, heute ja, ganz attraktiv von der Richtung französische Straße gegenüber dem französischen Dom her. Wesentlich wichtiger ist aber die Bärenstraße. Und die Bärenstraße galt vor 100 Jahren als Wall Street von Berlin. Man hat auf Berlin geschaut, wie heute auf Börsen in Shanghai oder Tokio. Hier gab es in unmittelbarer Nachbarschaft 170 Finanzdienstleister in der nördlichen Friedrichstadt um die Bärenstraße platziert.
Wir sind schon mittendrin in der deutschen Geschichte. Industrialisierung, Kaiserreich, Erster Weltkrieg, Nazi-Herrschaft, Zweiter Weltkrieg, sowjetische Besatzungszone, Staatsbank der DDR und nach einer großen Renovierung seit 1997 Niederlassung der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Im Keller befindet sich das Herz des Konzernarchivs. In grauen Metallschränken lagern ordentlich gestapelt weiße Kartons mit den Dokumenten. Alle Büroklammern oder anderes Metall wurden entfernt, denn es schadet dem alten Papier. Lysanne Goldbach macht einen gezielten Griff und zieht die Gründungsakte hervor.
Also es wurde ein unabhängiges Kreditinstitut gesucht, was nicht vorbelastet ist und was sich um die Verteilung der Marshallplan-Kredite kümmern kann. Und letzten Endes hat man sich dann dafür entschieden, ein neues Kreditinstitut zu gründen. Das war die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Mit der Gründung 5. November 1948.
Macht das was mit Ihnen, wenn Sie sowas haben?
Ja. Also diese nicht zu haben, wäre sehr sträflich.
Ja.
Denn nur Projektunterlagen machen nicht das Herz eines Archivbestandes aus, sondern man braucht halt die Gründungsdokumente. Und hier in der Form haben wir die Akte, die Handakte des ersten Verwaltungsratsvorsitzenden, Dr. Otto Schniewind, der jede Radiodurchsage, also jede damalige Werbemaßnahme auch gesteuert hat. Und hier sind die ganzen Abstimmungen und die Korrespondenz mit den amerikanischen und britischen Besatzungsmächten, die halt zur Gründung der KfW geführt wurden.
Aus der Bank entwickelt sich eine große Förderbank. Bilanzsumme heute 540 Milliarden Euro. Vorsitzende des Verwaltungsrates ist die Wirtschaftsministerin. Die KfW finanziert Unternehmensgründer, den Wohnungsbau, Umwelt- und Klimaschutz, Infrastruktur, Bauherren, den Mittelstand. Das Geld dafür holt sie sich auf dem internationalen Kapitalmarkt. Mitte der 1990er Jahre übernimmt die KfW die Staatsbank der DDR und damit auch dieses Gebäude. Die Anfragen an das KfW-Archiv kommen von Doktoranden aus aller Welt. Fragen zur Nachkriegsgeschichte in Deutschland, der Bank selber, Forscherinnen und Forschern.
Am spannendsten fand ich vielleicht die Zeit in den 90ern, als die sowjetischen Streitkräfte aus Deutschland abgezogen sind und die KfW mit dem Transformprogramm dafür gesorgt hat, dass halt in der heutigen Ukraine zum Beispiel, aber auch in Weißrussland, Kommunen gebaut wurden, also um denen halt einfach die Möglichkeit zu geben, wieder in die Heimat zurückzukehren, mit Wohnraum, mit einer Umschulung, also vom Militär in halt andere Berufe. Und das war auch ein KfW-begleitetes Programm, was durch die Bundesregierung gefördert wurde.
Lysanne Goldbach ist fasziniert von ihrer Arbeit und so ist sie im Ehrenamt die Vorsitzende der Vereinigung der Wirtschaftsarchive im deutschsprachigen Raum. 450 Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und beim Weg aus dem großen Bankkarree werfen wir noch einen Blick auf das Archiv der Staatsbank der DDR.
Da sind sie, die Münzen und Banknoten, die halt uns Zeugnis geben. 40 Jahre DDR mit all ihren Umlaufsätzen, Umlauf- und Gedenkmünzen. Und den ausgegebenen Banknoten.
Das ist Geschichte, die mich in Berlin-Lichtenberg wieder einholt, bei der Konsumgenossenschaft Berlin und Umgebung. Und bei dem Wort Konsum fällt mir Konsum ein. Denn groß geworden bin ich in Ost-Berlin und dort ging ich im Konsum einkaufen. Und warum es den in Berlin nicht mehr gibt, erfahre ich auch später. 1899 also wird die Konsumgenossenschaft gegründet, in der Zeit, als in der Berliner Stadtmitte das Bankenviertel wächst. Die Idee? Lebensmittel im großen Stil einkaufen und an die Mitglieder günstig weitergeben. Die Genossenschaft baut sich ein repräsentatives Gebäude am Rande Berlins. Die Straße heißt heute Josef-Orlob-Straße. Der Prachtbau versteckt sich hinter Bauplanen. Carsten Walter ist Hausherr des Gebäudes und Vorstand der Konsumgenossenschaft.
Man hat damals einen Nerv getroffen. Man hat damals ganz viele Menschen für sich gewonnen, die eigentlich arm waren und die irgendeinen Weg suchten, wie sie selber an wertige Lebensmittel herankommen. Bäcker und Fleischer der damaligen Zeit haben Wege gesucht, wie sie Lebensmittel günstig machen können und haben dabei zum Beispiel Sägespäne in Wurst eingearbeitet oder Gips in Brot eingearbeitet, um eben die Produkte günstig zu machen. Und das wollte man sich nicht länger bieten lassen. Und da heraus sind Konsumgenossenschaften entstanden und eben auch diese hier in Berlin.
So werden damals auf dem Gelände zwei Bäckereien, eine Fleischerei, eine Werkstatt mit Tankstelle und Wohnungen für Genossenschaftsmitglieder gebaut. Die Größe kann ich mir heute noch gut vorstellen. Das Hauptgebäude ist mit seiner riesigen Schalterhalle, dem Saal des Aufsichtsrates und vielen großen Räumen wirklich beeindruckend. Hier ist genug Platz für ein besonderes Wirtschaftsarchiv. Das Genossenschaftliche Informationszentrum. Vor über 20 Jahren wurde die gemeinnützige Stiftung von dem Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken gegründet, die auch Genossenschaftsbanken sind.
Tausend kleine Dinge machen erst das Leben schön. Viele kleine Dinge.
Werbespots, Aufsteller, Fotos, Plakate, Schilder, Unterlagen. Das Genossenschaftliche Informationszentrum, kurz GIZ, möchte das Langzeitgedächtnis der deutschen Genossenschaften sein. So hilft es Genossenschaften, ihre Geschichte aufzuarbeiten, bietet eine Online-Datenbank an, vernetzt, veröffentlicht, fördert den Austausch und sammelt Dokumente, Schriften und auch Dinge. Eine Spardose der Raiffeisenbank, Fotos, Geldscheine oder Werbepostkarten. Peter Gleber ist der wissenschaftliche Leiter des GIZ und beschreibt einen typischen Moment seiner Arbeit, wenn beim Aufräumen etwas gefunden wird.
Das meiste, was wir haben, ist Entdeckung, weil wir eben keine systematischen Ablieferungen haben. Gerade die älteren Sachen. Mein Gott, in unserer Zentralbank wurde ein Messingschild gefunden im Heizkeller. Das stammte aus viel älteren Gebäuden. Das hat irgendjemand halt bewahrt und hat es dann halt im Heizkeller stehen lassen. Und irgendwann kam es zu uns. Solche Dinge sind eben eigentlich fast meine Jobbeschreibung, dass ich eben sofort erkennen muss, wenn irgendwo was gefunden wurde. Wir haben morgen Metallsammlung. Kann das weg oder wollen Sie das haben? Ich glaube, das ist eben eigentlich fast ein Schatzberuf, ein Schatzfinderberuf.
Rund 8000 Genossenschaften gibt es heute in Deutschland. Das sind große Banken- oder Wohnungsbaugenossenschaften, Einkaufsgenossenschaften, Energiegenossenschaften, landwirtschaftliche Kooperativen. Das Grundprinzip gilt von Anfang an. Jedes Genossenschaftsmitglied hat eine Stimme, egal wie viele Anteile es besitzt. Und so ist die Geschichte der Genossenschaften auch eine Geschichte der Demokratie.
Im Genossenschaftswesen, auch bei den Kreditgenossenschaften, kommt ja die Demokratie zuerst, bevor sie beim Staat ankommt. Also wir haben schon demokratische Genossenschaften 1843 und da gibt es in Deutschland noch lange keine Demokratie. Dieser demokratische Gedanke, da sagen eben die Eliten, wir brauchen eben eine breite Bildung, damit Menschen den Wert von Demokratie schätzen. Und dann wird eben das Bildungswesen, die Erwachsenenbildung, ganz groß geschrieben. Menschen, die erwachsen sind, müssen gebildet werden. Das ist eben ein ganz wichtiger Kernsatz. Bildung eben auch im Umgang mit Geld.
Anfragen kommen aus aller Welt und das Interesse wächst. Christoph Steinböhrer hat Geschichte studiert und ist zurzeit einer der zwei Praktikanten.
Also die Aufarbeitung an sich interessiert mich, vor allem jetzt auch durch Social Media, weil dadurch dann Geschichte greifbarer dargestellt werden kann. Vor allem für Jugendliche, die vorher damit nichts zu tun hatten, aber jetzt durch verschiedene Formate kann das näher an die Lebensrealität von jungen Leuten herangetragen werden.
Das Konsumarchiv lagert natürlich in der Josef-Orlob-Straße, wird gerade aufbereitet und warum es in Berlin keinen Konsumladen mehr gibt, erklärt mir zum Schluss Carsten Walter.
Wir handeln in Berlin leider nicht mehr. Das ist relativ kurz nach der Wende eingestellt worden, ganz einfach, weil in Berlin der Westen viel zu nah war. Man hatte keine Zeit und keine Chance, sich als Genossenschaft umzustellen, hat dann das einzig Richtige getan, nämlich gesagt, wir stellen den Handel ein und vermieten unsere Objekte an diejenigen, die eben entsprechend damals eben aus dem Westen kamen. In anderen Städten Ostdeutschlands ist das ganz anders. Mhm. Beispielsweise Dresden oder Leipzig oder Weimar, die nach wie vor selber handeln und selber eben ihre Objekte haben. Die hatten etwas mehr Zeit.
Zeit, Erfahrung, Identität. Das sind die großen Worte, die mich auf dem Weg nach Siemensstadt begleiten. Ein ganzer Stadtteil trägt den Namen der großen Berliner Industriellen. Mächtige Gebäudekomplexe entlang von Rohrdamm und Nonnendammallee. Vor 10 Jahren wurde das Werksarchiv aus München wieder zurück nach Berlin geholt. Es ist das Siemens Historical Institute mit 6 Mitarbeitern. Claudia Salchow ist eine von ihnen. Sie hält ein paar weiße Handschuhe für mich bereit und wir betreten im Keller einen großen Archivraum. In ihm rauschen die Lüftungen und Kühlungen, natürlich made by Siemens.
Also wir haben es hier zu tun in Summe mit 10.000 laufenden Metern Akten. Im Fotoarchiv dann über 1 Million Bilder. Filmarchiv über 8.000 Filme. Das ist sehr umfassend.
Aber sehr ordentlich.
anders geht's nicht. Stellen Sie sich vor, Sie stellen ein Buch in der Bibliothek falsch weg. Sie finden es nie wieder.
Am 1. Oktober 1847 wird die Telegrafenbauanstalt von Siemens und Halske in Berlin gegründet. Aus einer kleinen Werkstatt in der Nähe vom Anhalter Bahnhof wird innerhalb weniger Jahrzehnte eines der ersten weltweit tätigen Unternehmen. Schon knapp 20 Jahre nach der Gründung gibt es Auslandsproduktionen in London, St. Petersburg und etwas später auch in Tokio. An die Archivierung hat dabei niemand gedacht, bis sich der Rostocker Nationalökonom Richard Ehrenberg Anfang des 20. Jahrhunderts für die Siemens-Brüder interessiert.
Und er hat sich damals an Karl von Siemens gewandt. Der war ja schon hochbetagt zu dem Zeitpunkt und hat gefragt, kann er die Korrespondenz bekommen? Und im Zuge dessen wurde tatsächlich die Korrespondenz erst zusammengetragen. Und es gibt Aufzeichnungen von Ehrenberg, ich habe die hier auch, um sie Ihnen zu zeigen, immer hingelegt. Da sieht man immer, er erfasst das Datum des Briefes, kurz den Inhalt und kann durch seine Rekonstruktion dann genau sagen, es müsste aber noch einen Brief geben vom 25. April 1888. So, und dann wurde wieder gesucht und geschaut, gibt es diesen Brief, wo können wir ihn noch finden?
8000 Briefe wurden so Stück für Stück zusammengetragen und das Unternehmen gründet im Jahr 1907 endgültig ein eigenes Archiv. Bis dahin wurden schon einige Unterlagen einfach aus Platzgründen weggeworfen. Aber gerade diese Briefe sind für Claudia Salchow etwas ganz Besonderes.
Es gibt einen Brief von Karl an seinen Bruder Werner. Und in diesem Brief fragt Karl, wenn du mich fragst, ob wir eine Telegrafenlinie nach dem Monde bauen sollten, dann sage ich nein. Da merkt man, da ist jemand sehr realitätsverhaftet. Er bremst den risikofreudigen Älteren aus. Es gibt dann aber einen Nachsatz. Wenn du mir sagst, warum wir diese Linie bauen sollten, wenn du mir ein plausibles Argument gibst, dann sage ich ja.
Rund 1000 Anfragen erreichen das Archiv im Jahr. Nach Fotos, Prototypen, Mitarbeiterunterlagen, Zeitschriften, Werbung, Planungen. Ich entdecke eine Untersuchung, dass Musik am Arbeitsplatz positive Auswirkungen hat oder sehe Bilder von der ersten Berliner Straßenbahn von Siemens und Halske, vom U-Bahn-Bau. Denn die Anregung, in Berlin eine Hoch- und Untergrundbahn zu bauen, stammt von Werner von Siemens. Bei Elisa Kulzer, Mitarbeiterin der Pressestelle, landen aber auch Fragen von Privatpersonen.
Es melden sich auch viele Privatpersonen, auch wenn es um die Geschichte geht, beispielsweise zum Thema Zwangsarbeit. Während des Zweiten Weltkriegs kommen immer wieder Menschen zu uns, deren Verwandtschaft oder die auch noch selber betroffen waren von der Zwangsarbeit, die gerne wissen würden, ob wir davon noch Unterlagen haben. Manchmal können wir helfen und manchmal können wir aber leider auch nicht helfen, weil nicht alles überliefert ist.
In Berlin lagern Filmarchiv, Dokumente, Werbebroschüren, Fotos und in München befindet sich noch die Exponatensammlung. Platz wäre in Berlin genug für vieles, aber nicht für alles.
Also das ist jetzt für Sie am Rande, wenn einem ein komplettes Kraftwerk angeboten wird, dann geht es dem ehemaligen Kunden darum, es auf sehr kostengünstige Art und Weise loszuwerden. Aber keiner kann sich ein Kraftwerk hinstellen.
Mit diesem komischen Bild im Kopf tauche ich langsam wieder auf. Laufe an einem Baucontainer vorbei, an einem Plakat, auf dem für den Siemensstadt Square geworben wird und sehe die alte verrostete S-Bahn-Brücke. Sie gehört zur gut 4 Kilometer langen Siemensbahn, die von 1927 bis 1929 erbaut wurde. Nach dem Krieg, dem Mauerbau, der Stilllegung und Wiedervereinigung wuchs immer mehr Gras über die Gleise. Deutsche Geschichte auf einem alltäglichen Heimweg. In den Wirtschaftsarchiven der Stadt lagern Belege. Sie sind wohlgeordnet, faszinierend, und wer ein berechtigtes Interesse nachweist, für den öffnen sich die großen, schweren Türen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.